Platz genommen, unser letzter Gast heute auf dem blauen Sofa, der Schriftsteller Dragan Velikic. Herzlich willkommen. Sie sind auch seit 2005 serbischer Botschafter in Wien. Und dann ist 2007, also im vergangenen Jahr, Ihr achter Roman, Das russische Fenster, erschienen, war wochenlang sowohl in Serbien als auch in Montenegro auf den Bestsellerlisten, mittlerweile in der 12. Auflage erschienen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie lässt sich das eigentlich vereinbaren, Schriftsteller zu sein, also eigenwillig, individuell, Beobachter am Rande oder aus der Distanz und dann die Rolle eines Diplomaten?
Ja, beruflich bin ich Schriftsteller, ja. Und ich finde meine diplomatische Dienst wie ein Ausflug. Und ich bin keine Parteimann. Im Jänner 2005, ehemaliger Außenminister Serbiens Vuk Drašković hat mir dieses Angebot gegeben. Und dann, das war wirklich eine schwerste Entscheidung meines Lebens, weil ich war immer freier Beruf, ja, freie berufliche Person. Und dann, das war wirklich, wirklich schwer, eine Zusage hinzugeben. Aber nach, ich habe überlebt wahrscheinlich schon zwei Monate. Und weil ich finde, dass in Wien finde ich mich wirklich zu Hause, weil anfangs 90er Jahre als Schriftsteller war ich regelmäßig mindestens zwei, dreimal pro Jahr in Wien. Und mein erster Verlag, österreichischer Verlag Wiese, ja, ich habe meine erste Bücher bei Wiese Verlag publiziert. Das ist der Grund, das kenne ich Österreich, Kultur, Mentalität. Ich habe auch in einer kroatischen Stadt, ehemalige Count Pula, aufgewachsen. Okay, Vuk Drašković dachte, dass ich bin ein Mann von zwei Ufer und das er brauchte in diesem Moment. Ja. Aber ich bin Schriftsteller und im Juni beende ich meinen diplomatischen Dienst in Wien. Ja.
Nun werden Sie als Mann der beiden Ufer im November ausgezeichnet mit dem Mitteleuropa-Preis. Mitteleuropa war unmittelbar zum Ende des Kalten Krieges sowas wie eine neue, vielversprechende Vision für eine andere Form des Zusammenlebens und von der man allerdings immer weniger hört mittlerweile, seit auch die neuen Nationalismen sich immer stärker entwickelt haben, die neuen Ausgrenzungsprozesse. Welche Bedeutung, welche Umrisse hat Mitteleuropa für Sie?
Oh, das ist eine schöne Frage. Und ich hoffe, dass meine Antwort wird nicht so lang. Aber zuerst für mich, Mitteleuropa zuerst existiert in Literatur. Weil als ich junger Mann war, dann kann ich sagen, dass meine literarische Vorfahren meistens, okay, serbische Klassiker, aber meistens kamen aus österreichischer Literatur. Zum Beispiel Broch, Musil, Josef Roth, das ist mein Lieblingsautor, Italo Svevo. Und ich denke, dass, Mitteleuropa ist nicht eine, wie man sagt, eine breite Region, aber so viele verschiedene Nationen, Kulturen, Religionen. Und ich denke, das ist immer ein Vorteil. Das absolut, weil ich denke, dass diese Toleranz ist mehr höher in Mitteleuropa. Und ja, heute ist ganz anders, weil vor 100 Jahren Habsburger waren eine gesamte Nenne von diesem großen Raum. Aber heute ist eine andere Geschichte. Und ich denke, dass das ist nicht zufällig, dass wirklich gute Literatur kommt auch heute von Mitteleuropa. Und ja, zuerst, das ist für mich eine literarische Geschichte, ein Raum, wo, finde ich, so viele Autoren, die ich wirklich mag. Und sie sind, als ich habe vorgesagt, meine literarischen Vorfahren.
Es gibt ja noch was anderes, was auffällt. Die Städte, in denen Sie selbst gelebt haben, also Belgrad und Wien, Budapest, Berlin, viele andere mehr, die spielen ja auch eine ganz wichtige Rolle in Ihren Romanen.
Ja.
Und man fragt sich dann, ob Mitteleuropa sozusagen eine Angelegenheit eher der Städte ist als der ländlichen Regionen.
Ja, ich kann sagen, dass Ich denke, jeder Schriftsteller schreibt von seiner persönlichen Erfahrung. Und für mich ist ganz logisch, dass meine Helden leben und reisen durch die Städte, durch die Staaten, wo damals auch ich war. Und dieser Raum bedeutet für mich, okay, Belgrad als mein Geburtsort und der Stadt, wo ich auch nicht heute, aber ab Juni 2009 wieder lebe. Und Pula, eine Stadt, wo habe ich aufgewachsen. Und ich sage immer, dass ein Künstler, er hat natürlich wie jeder zwei Eltern, aber für einen Künstler, er hat noch zwei Eltern. Dritte ist der Ort, die Stadt, wo er ist aufgewachsen. Und vierte ist die Lektüre. Das für mich ist ganz, ganz logisch, dass meine Helden verknüpften alle diese Städte und Staaten, wo habe ich auch gelebt.
In Ihrem achten Roman, den ich vorhin erwähnt habe, Das russische Fenster, der jetzt gerade bei DTV auf Deutsch rausgekommen ist, da lassen Sie einen Ihrer Protagonisten sagen, je mehr man sich von Osten kommend dem Westen nähert, desto größer wird die Einsamkeit. Alle wollen nur konsumieren, doch von nichts kennen sie den Wert. Ist das das Problem, der materialistische Westen? Und ja, was wäre dann der Osten dagegen?
Aber ich bin dabei, ich bin einverstanden mit diesem Autor, was er hat gesagt, ja. Weil, okay, ich, natürlich alles ist relativ und ich, am besten zu sagen, dass mein Roman, dieser zweite Teil, das ist ein Bildungsroman. Aber natürlich, man kann nicht Anfang des 21. Jahrhunderts ein typischer, klassischer Bildungsroman schreiben. Man braucht eine Distanz, eine Ironie, man braucht natürlich einen neuen Beitritt. Und ich denke, dass diese Hauptfigur ist ein Mann von auch verschiedenen Ufer. Er hat verschiedene Quellen, Erfahrungen. Und ich denke, dass wenn man sagt etwas so in einem Ausschnitt, das ist wie eine Diagnose. Und ich habe immer Angst vor jeder Diagnose. Das ist immer ein Weg nach Stereotyp. Und als Schriftsteller und als Person, der hat viele Essays geschrieben, ich finde meine Rolle, nicht diese Stereotype zu vertiefen, nein, zu löschen. Ein Schritt, das ist wirklich genug, weil Stereotyp ist immer ein angenehmes Territorium. Und natürlich Stereotyp ist, wo man hat wenige Kenntnisse über etwas. Und ich denke, dass dieser Satz nur wie ein Ausschnitt ist, eine Diagnose. Man kann sagen, ich bin einverstanden oder nicht, aber man muss im Ganzen diese Satz haben.
Weil Sie Klischees, weil Sie Stereotypen ansprechen, eines, das Sie wahrscheinlich auch relativ häufig begleitet, ist die der Vorbehalte des Misstrauens gegenüber Serben per se. Oder hat sich das mittlerweile verändert? Sie haben mal gesagt, der böse Serbe ist das, was im Westen wahrgenommen wird.
Hier kenne ich nicht wirklich gut, weil das ist, wie man sagt, diese Ton. Kann Sie mir noch einmal Ihre Frage geben, weil ich habe nicht alles nicht verstanden. Ich habe verstanden, aber ich habe nie gehört.
Sie haben eben von Klischees und Stereotypen gesprochen, die Sie als Schriftsteller unterlaufen wollen, müssen. Und eines der Klischees, die ja sich ganz hartnäckig über lange Zeit gehalten haben, war das vom bösen Serben, von dem Serben, dem man gegenüber mit Misstrauen reagiert. Und ich wollte gerne wissen von Ihnen, ob sich das verändert hat in der Zwischenzeit.
Ja, ich im Oktober 91 war ich hier, Blaue Sofa existierte nicht, aber hier war auch Hessischer Rundfunk und ich weiß nicht. Und dann hatte ich meine erste Veranstaltung in Frankfurter Buchmesse. Ich erinnere mich sehr, sehr gut, was bedeutet, ein Serbe zu sein. Und obwohl ich bin Vertreter von meiner Kultur, nicht von als Schriftsteller vertrete. Aber in dieser Zeit, das war wirklich, wirklich schwer, unabhängig zu sein während Milosevic-Zeit. Im Ausland, jetzt sprechen wir über Deutschland. Und für mich war immer dieser Lebenslauf, dieser kurze Lebenslauf, Dragan Velikic in Belgrad geboren und dann aufgewachsen in Istrien. Und okay, das ist wichtig, aber dieser Satz begleitet mir 4 Jahre. Aha, er ist, obwohl er ist Serbe, aber er ist in Kroatien aufgewachsen. Und das ist ein Vorteil. Das ist der Grund, dass er ist ziemlich intelligent ist. Ja? Aber das ist wirklich so. Aber ich habe das überlebt und ich immer versuche weniger Stereotype wie man zu produzieren, ja? Und das ist je mehr jemand reist, desto weniger Stereotyp er hat. Das ist eine Diagnose und das ist wirklich wahr.
Rudi Stupa, Sie haben ihn vorhin angesprochen, diese zentrale Figur, dieser Held ja. In Ihrem Roman Das russische Fenster. Der versucht ja einerseits mit dem Reisen ja. Nach Budapest dem Wehrdienst zu entkommen. Dann gibt es die Mobilmachung, den Krieg und er bleibt. Durchwandert mehrere Stationen über München nach Hamburg. Begegnet auch sehr vielen Immigranten. Aber komischerweise, und das verstehe ich nicht so recht, lässt ihn der Krieg die Aufregung dieser anderen Immigranten seltsam kalt. Warum?
Ja, ich denke zum Beispiel, wir haben eine Geschichte von Kundera-Zeit, diese Immigranten und so weiter. Ja, das ist auch ein Stereotyp. Und dann anfangs 90er Jahre, was mag ich nicht, war das zum Beispiel, weil ein Autor aus Osteuropa kommt, dann im Westen, sie erwarten nicht von ihm, wie man sagt, gute Literatur und so weiter. Sie erwarten, ein Zeugnis zu sein. Ja? Und okay, in Frankreich, sie haben diese Copyright über Liebe. Aber ob sie kommen aus Serbien, aha, was passiert mit diesem Krieg, mit Milosevic? Und das finde ich wirklich komisch. Und dann, ich habe immer wiederholt, dass ich bin kein Immigrant bin. Weil ich habe freilich Serbien nicht verlassen, aber von Zeit bis Zeit war ich außen von Serbien. Und das ist wirklich eine Ironie, weil im März, 24. März 1999, mit NATO-Angriff, dann habe ich Belgrad verlassen. Ich habe geflogen, ich bin nach Budapest geflogen. Und das ist wirklich eine Ironie. Dann habe ich mich als Emigrant gefunden, ja. Und okay, das ist auch der Grund, dass ich in Budapest habe ich verbracht 18 Monate. Und meine Erfahrung war wirklich, ich mag Budapest. Und obwohl das war wirklich eine stressige Zeit, viel Stress und so weiter, während NATO-Angriff, aber auch später. Aber alle diese Sachen, diese Erfahrungen habe ich in meinem Roman transponiert, in diesem Kapitel Serbische Casablanca. Weil während NATO-Angriff, während ab März bis Juni 1999, dann man hatte gegen 50.000 Serben in Budapest. Und ja, das, ich denke, dass ich habe Budapest in meinem Roman wirklich nicht als ein Tourist geprägt. Ich bin sicher, dass Budapest, dass ich habe eine Version von dieser Stadt gefunden. Und ja, ich bin zufrieden mit diesen.
Rudi Stupa hat sie gefunden, ja. Muss man sagen. Ihre Figur.
Ja, natürlich, meine Figur.
Der macht was seltsam. Er sammelt fremde Stimmen und Leben. Ja. Er saugt wirklich auf. Er ist ein seltsamer Vogel. Als Gefühlsinvalide beschreibt ihn mal eine Frau, die näher mit ihm zu tun hatte. Hat auch diese seltsame Vorstellung, auserwählt zu sein und weil er Schriftsteller werden will. Ist es das, was einen Schriftsteller ausmacht, also das Leben der anderen aufzusaugen und dann neu zu erfinden?
Ja, ich denke, dass jeder Schriftsteller, nicht jeder, okay, ich spreche meine persönliche Name, ja, er versucht gleichzeitig verschiedene Leben zu leben, ja. Und das ist, ich denke, das ist am wichtigsten Vorteil für einen Künstler, nicht nur für einen Schriftsteller. Und durch meine Helden, dann ich erobere neue Räume. Und ich denke, dass ich schreibe von meiner persönlichen Erfahrung. Aber ich denke, dass ein Schriftsteller ist wie ein Fluss. Er ist in alle diese Helden. Und wenn man sagt, zum Beispiel fragt, wie autobiografisch ist das? Ja, das ist autobiografisch. Ich denke, alles ist autobiografisch. Ja, weil, okay, Tatsachen sind nicht wichtiger, ja, aber Emotionen, das ist natürlich autobiografisch. Und ich denke, dass meine Hauptfigur, Rudi Stupa, er ist kein Hamlet, ja. Er ist eine Person, der am Ende durch Kreativität, er ist seine eigene Seele gefunden, ja. Und ja, das ist meine Meinung, ja, aber ich erlaube auch andere Meinungen.
Es gibt außerdem was sehr prägend ist für diesen Roman Das russische Fenster, nämlich die Regellosigkeit des Erinnerns. Die Tagträume, die Fiktionen, die inneren Ortswechsel, die vielen, vielen Perspektiven und Parallelwelten, die sie abbilden, sehr sprunghaft, sehr unsystematisch, disparat, voller Assoziationen. Warum ist das Fragment so überaus bestimmt?
Ja, ich denke, dass am Ende, man hat im Ganzen alle diese Geschichte, aber für mich ist langweilig, diese klassische Formel zu folgen. Und Ausschnitt ist wahrscheinlich, das ist auch ein Einfluss von dem Film, weil ich bin ein Filmfan und ich habe so viele Filme in meinem Leben gesehen. Und diese Technik, diese Ausschnitte, diese Fragmente, das ist, wie man sagt, etwas, was passt mir, was macht mir viel Spaß. Und für mich ist ein bisschen langweilig, wenn ein Schriftsteller braucht zwei Kapitel, seinen Helden von Schlafzimmer nach Terrasse zu tragen. Warum? Man braucht nur einen Satz. Das ist genug. Das ist. Und ich denke, dass ich habe diesen nicht großen Einfluss von österreichischer Literatur, weil ich denke, dass die Schriftsteller in Österreich, dass sie haben alles durch die Sprache gemacht, weil was ein Schriftsteller macht, er berührt Realität durch die Sprache. Und das ist etwas, was finde ich wirklich in der Nähe von meiner literarischen Philosophie. Und Fragment, warum? Weil ich spare die Zeit, ja. Weil ich habe Angst, wenn ich habe gesehen, 400 Seiten, ja, das ist zum ersten Mal, aber ich bin nicht verantwortlich, weil normalerweise deutsche Sprache ist 20% länger in Besetzung. Und ich habe immer Angst, aber ich denke, man kann auch verdoppelt dieses Buch, ob man nicht fragmentarisch es schreibt.
Ich wollte mit meiner Frage noch auf was anderes hinaus, nämlich die Tatsache, dass man ja auch tatsächlich von einer serbischen Postmoderne spricht. Und was für eine Entwicklung steckt da dahinter?
Ja, Postmoderne ist auch eine, was ist Postmoderne, ja? Aber, weil ich finde viele, viele, nicht nur in serbischer Literatur, in der europäischen Literatur, Postmoderne ist ein anderer Name für L'Arculart. Meistens. Und ich denke, dass ich mache meine eigene Literatur und okay, ich habe nicht gegen das, zum Beispiel ein Roman von mir, Dante Platz, das ist ein typischer postmodernistischer Roman. Aber ich denke, dass ich habe genug Inhalt in mich selbst, dass ich brauche nicht ein postmodernistischer Schriftsteller zu sein.
Weil sie die Etiketten sowieso nicht lieben,
ja,
wie sie vorhin schon gesagt haben.
Ja.
Gleichzeitig gibt es was auch auffällt, dass es Netze sind, die sie immer wieder als Schriftsteller über die Welt legen, mit denen die Erfahrungen ihrer Protagonisten verwoben werden. Sprachen gehören dazu, Schiffe gehören dazu, Bahnfahrten gehören dazu, Briefe, Schienennetze, Landkarten. Also ein ganzes System, wenn man so will, altmodischer Formen der Verknüpfung. Das ist wirklich sehr real und nicht virtuell.
Ja, okay. Ich bin, wie man sagt, mein Großvater war ein Eisenbahner. Ja? Und für mich, auch heute, ich reise meistens mit Zug, ja? Weil ich finde, dass weil man braucht, man hat genug Zeit, sich selbst umzuziehen. Und mit Flug natürlich, das ist praktisch. Aber mit Flug fühle ich mich wie ein Koffer. Und wenn ich reise mit Zug, das ist dann, ich bin eine Person. Ja? Und weil und mein Vater war ein Marineoffizier, okay. Ich bin kein Pilot, ja. Und ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig für mich, weil als ich Kind war, dann ich habe viele, viele Sommer in Südserbien verbracht, bei meinem Großvater. Und dann am schönsten Musik für mich ist, wenn die Züge reisen bei unserem Haus. Und ja, Landkarte. Ich denke, dass wenn man reist, man ist irgendwo dazwischen. Und das ist eine angenehme Situation. Wahrscheinlich, man dann hat weniger Verantwortlichkeit. Weil ich bin auf der Reise. Und alles, was passiert, ja, ich bin nicht verantwortlich. Ja, weil man lebt in einem alltäglichen Netz, dann das ist eine Realität. Aber wenn man reist, dass er ist zwischen zwei Stationen, er ist in einem Niemandsland und ich finde das angenehm. Ja? Und natürlich schreibe ich nur mit Computer in meinem Zimmer, aber ich notiere so viele Sachen, wenn ich reise.
Das Reisen also als angehaltene Zeit auf der einen Seite und dann aber die Geschwindigkeit beim Schreiben, dass man es da nicht so lang macht. Ja. Eine letzte Frage noch ganz kurz. Was hat es eigentlich auf sich mit diesem russischen Fenster, diese Fototschka, die doch eigentlich gar keine Blicke freigibt, sondern nur zur Belüftung da ist?
Ich habe immer einen Titel viel, viel im Voraus. Und auch wenn ich Texte schreibe oder Bücher. Und das ist ein Kern, das ist der erste Schritt, ein gutes Titel zu finden. Und ich habe diesen Titel wirklich bekommen vor 12 Jahren, als ich in Hamburg war. Ich habe verbracht eine Woche in Hamburg bei einem Bekannten von mir, er ist ein Slawist, und da er wohnt in einem Haus, in einem alten Viertel Hamburgs, wo ein Haus vom 16. oder 17. Jahrhundert. Und dann habe ich bemerkt, diese Ventilationsfenster, Fenster im Fenster. Und dann hat er gesagt, russisches Fenster. Ich habe nie in Deutschland gehört, dass man nennt diese Fenster im Fenster russisches Fenster. Nur in Hamburg. Aber das klingt wirklich schön. Und dann, okay, ich habe gespeichert diese russisches Fenster. Und natürlich, wenn man liest dieses Roman, dann man entdeckt, dass diese Metaphor russisches Fenster ist nicht nur direkt an dieses Objekt, das ist metaphorisch mehr. Das ist auch eine Möglichkeit, sich selbst von außen zu sehen.
Dazu aber muss man den Roman lesen. Vielen Dank, Dragan Velikic, für dieses Gespräch. Ich sage es nochmal, dieser neueste Roman des serbischen Schriftstellers ist ins Deutsche übersetzt worden von Bärbel Schulte, das russische Fenster bei DTV erschienen. Er hat 400 Seiten und kostet 14,90 Euro.